HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand und einem Hörbuchtipp von Mario Scala. Ganz herzlich willkommen. Es ist heute die letzte Ausgabe der Hörbuchzeit vor Weihnachten und da haben wir ein paar passende Geschenketipps für Sie zusammengestellt. Vielleicht ist ja auch etwas für Sie mit dabei. Es geht auch um einen Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Wir stellen Ihnen einen Seefahrerroman vor und ein Kinderhörbuch, das jungen Menschen Lust machen möchte auf klassische Musik. Der Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch war lange unter Verschluss gehalten worden. Erst jetzt haben die Nachkommen zugestimmt, dass er veröffentlicht werden konnte. Als Buch hat er viel Furore gemacht, denn wir erfahren hier viele Details über die Liebesbeziehung zwischen den beiden. Und jetzt ist auch das Hörbuch dazu erschienen. Mehr als 16 Stunden sind da zu hören. Gelesen werden die Briefe von Matthias Brandt und Johanna Wukalek. Dorothee Meyer-Karweg, ist das ebenfalls für Sie eine Sensation?
Ja, Max Frisch und Ingeborg Bachmann waren ja in den 50er Jahren circa 5 Jahre lang ein Paar. Sie konnten dann bald nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander. Also es war eine sehr schwierige On-Off-Beziehung. Und dafür wurden meiner Meinung nach die Interpreten wirklich sehr gut ausgewählt. Johanna Wukalek liest Ingeborg Bachmann, so mal mit Inbrunst, mal mit gebremster Emotionalität. Da spürt man durch, dass Ingeborg Bachmann ihre Liebe zu Max Frisch immer wieder hinterfragt hat. Eigene Liebesgeständnisse werden dann schnell wieder eingehegt. Teils sehnt sie sich nach trauter Zweisamkeit im gemeinsamen Haushalt, dann schreckt sie genau das wieder. Sie fühlt sich aber auch immer wieder verletzt durch den älteren Max Frisch und geradezu bevormundet. Also da schwingt alles mit in ihrer Stimme, in Betonung, in Tempo. Und das finde ich schon mal richtig gut. Und Matthias Brandt interpretiert Max Frisch als Menschen, ja, der sich selbst als Mann sicher ist, auch wenn er mit seiner Arbeit ab und zu ringt. Da kommen schon mal Selbstzweifel durch. Aber er fühlt sich durch die Liebe zu Ingeborg Bachmann nicht in seiner Arbeit als Schriftsteller oder als Mensch sozusagen bedroht. Und dieser Unterschied ist schon sehr interessant zu hören.
Dieser Briefwechsel, in welchen Zeitraum geht es denn da? Sagen Sie doch mal ein bisschen was zum Umfang.
Ja, der Briefwechsel beginnt im Frühjahr 1958. Da ist Ingeborg Bachmann eine gefeierte Lyrikerin. Preisträgerin der Gruppe 47. Sie kam sogar aufs Cover des Spiegel und ihr Hörspiel Der gute Gott von Manhattan wird gesendet. Und Max Frisch war da gerade mit seinen Inszenierungen von Biedermann und die Brandstifter beschäftigt. Und er beginnt diesen Briefwechsel, indem er Ingeborg Bachmann wegen ihres Hörspiels schreibt. Und mit Ingeborg Bachmanns Antwort im Juni 1958 beginnt dann diese Freundschaft und Liebe. Und der Briefwechsel reicht dann vom Kennenlernen bis lange nach der Trennung. Und wir hören mal in den Anfang der Beziehung rein. Max Frisch schreibt dies an Ingeborg Bachmann.
6.7. Ich liege neben dir, Ingeborg, und du bist nicht da. Wirst du je wieder da sein? Ich bin glücklich und ratlos. Ich liebe eine Frau, die mich liebt, und du trittst in mein Leben, Ingeborg, wie ein lang gefürchteter Engel, der fragt Ja oder Nein. Und ich bin glücklich und ratlos und zu feig, um über die Stunde hinauszudenken. Ich will den Sommer mit dir. Ich bin nicht verliebt, Ingeborg, aber erfüllt von dir. Du bist ein Meertier, das nur im Wasser seine Farben zeigt. Du bist schön, wenn man dich liebt. Und ich liebe dich. Das weiß ich. Alles andere ist ungewiss.
Du bist schön, wenn man dich liebt. Was für ein Kompliment. Naja, ja, jedenfalls so begann dann diese Liebesbeziehung. Und hier hören wir jetzt noch einen späteren Brief von Ingeborg Bachmann an Max Frisch.
Rom, Samstag, den 4. Juli 1959. Eben kam dein Expressbrief, diesmal ein geschwinder. Es scheint, als wollte die Post die Briefe rascher bringen, die einen verzweifelt machen. Und vor 2 Tagen habe ich dir noch geschrieben, dass ich nicht zornig bin. Jetzt bin ich doch voll von einem hilflosen Zorn, zumindest voll Auflehnung. Und die wird noch öfter kommen. denn man lässt sich doch nicht einfach ein Gefühl vernichten, das für einen das Wichtigste ist, ein abgewiesenes, verurteiltes Gefühl zwar, aber für mich ist es da und es will sich nicht umbringen lassen. Glaubst du, ich würde sonst seit Ende April herumgehen wie eine Wahnsinnige und jetzt noch jede Nacht herumgehen bis 4 Uhr und 5 Uhr und 6 Uhr früh? Es ist nur, weil ich davon nicht loskomme. Nein, Max, für mich war das keine Rolle, kein Spiel in Ytikon. Und ich weiß jetzt, dass ich keine Junggesellin bin, dass mich nur die Umstände dazu zwingen, wieder eine zu werden. Ich weiß nicht, mit welchem Recht du mir unterstellst, ich hätte früher oder später doch getan, was mir passt. Du hast mich fortgeschickt und verstoßen. Daran ändert keine deiner Ansichten etwas. Für mich niemals.
Du hast mich fortgeschickt und verstoßen. Das ist ein Vorwurf, den sie immer wieder an Max Frisch richtet. Also wir hören hier alles von inniger Zuneigung bis zur tiefen Verletzung und auch Beschuldigung. Das ist alles in dieser Beziehung enthalten. Und diesen Briefwechsel hören wir und eingestreut darin sind dann Aussagen von den Herausgeberinnen Barbara Wiedemann und Renate Langer zu hören. Und da hören wir auch einen Ausschnitt. Zuerst hören wir Barbara Wiedemann, die über die Briefe aus Sicht von Ingeborg Bachmann spricht.
Nach eigenen Angaben hat sie Frischs Briefe nach dem Ende der Beziehung selbst zerstört und wollte sogar ihre an ihn geschickten Briefe zurückerhalten. Sie wollte diese Liebesbeziehungen für sich und damit auch für die Nachwelt auslöschen. Auch wenn viele Briefe von Max Frisch, vor allem wohl handschriftliche, heute nicht mehr zur Verfügung stehen konnten im Buch, schließlich 173 Poststücke und Entwürfe von ihr und immerhin 89 von ihm abgedruckt werden. Grundlage für seine Briefe sind also überwiegend seine Durchschläge oder Abschriften.
Es ist jedenfalls so, dass wir für unsere Edition ja nur die Briefe verwenden konnten, die eben in diesen Archiven sind und wir nicht wissen, was sich vielleicht außerhalb von Archiven noch im Privatbesitz befindet. Das heißt also, Briefe, die hier nicht ediert sind, müssen nicht unbedingt verloren sein. Es kann sein, dass die sich einfach an unzugänglichen Orten befinden.
Also wir hörten hier mit Musik unterlegt die Herausgeberin Barbara Wiedemann und Renate Langer. Andere Aussagen sind zwischendurch auch zu hören und zwar als Lesung mal ein Brief von Siegfried Unselt, dem Surkamp-Verleger oder von dem Schriftsteller Alfred Andersch oder auch vom Vater Ingeborg Bachmanns, der an Max Frisch schreibt.
Sind das ja wirklich sehr intime, sehr persönliche Briefe und da kann man verstehen, dass Ingeborg Bachmann die eigentlich nicht an die Öffentlichkeit bringen wollte. Jetzt 50 Jahre nach ihrem Tod haben es die Erben dann erlaubt.
Ja, als bedeutende Schriftsteller hat man da wenig Chancen, das auf Dauer zu verhindern. Und beim Hören fragt man sich mitunter dann schon, ist das jetzt nicht vielleicht ein bisschen zu persönlich? Aber naja, gerade deswegen bleibt man auch dran. Also das ist psychologisch einfach auch hochinteressant. Und man erfährt ja auch viel Neues über die Beziehung dieser beiden. Man spürt Bewunderung, auch mal Rivalität und Eifersucht, Fluchtimpulse und Verlustangst, also alles ist drin. Und man hört auch von den Schwierigkeiten des Arbeitens und der Sorge, vor allem bei Ingeborg Bachmann, vor lauter Zweisamkeit die Schriftstellexistenz zu verlieren.
Wie gefällt Ihnen das Hörbuch insgesamt?
Ja, also für die deutsche Literatur ist es ein hochbedeutender Schriftwechsel. Großartig interpretiert, finde ich, von Johanna Wokalek und Matthias Brandt. Die beiden durchdringen und durchleben die Texte. Sie lesen wirklich mit großem Können und mit vielen Zwischentönen. Das finde ich ganz wunderbar. Editorisch finde ich das leider mal wieder ein bisschen schwierig. Das Booklet enthält nur sehr wenige Informationen zu Ingeborg Bachmann, Max Frisch und ebenso kurze Informationen über die Interpreten und die Herausgeberin. Es gibt keinerlei Inhaltsverzeichnis. Man erfährt nicht, wann die Herausgeberin auf den CDs zu Wort kommen, hat keine Informationen über die weiteren in den Briefen erwähnten Personen, die zum Teil nur mit Vornamen genannt werden. Und darüber, ob es sich hier um eine ungekürzte oder gekürzte Fassung handelt. Also ja, Da man hier gut 16 Stunden vor sich hat, wären so kleine Orientierungspunkte durch ein Inhaltsverzeichnis und durch bessere Informationen schon sehr gut gewesen. Trotzdem, ich habe gebannt zugehört. Gerade der mündliche Vortrag macht das Ganze so lebendig und der Briefwechsel verrät viel über die Schriftsteller und über ein Paar, das übrigens ja auch versucht hat, eine offene Beziehung zu führen, was das Miteinander noch komplizierter machte.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über den Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Wir haben es nicht gut gemacht. Gelesen von Johanna Wokalek und Matthias Brandt und anderen sind zwei MP3-CDs, 16 Stunden, 15 Minuten Hörzeit zum Preis von 34 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag Speak Low. Josef Conrad gilt als Autor großer Seefahrerromane, die ihre speziellen Untiefen und Abgründe haben. Am prominentesten wohl in seiner Erzählung Herz der Finsternis, die in dem Film Apokalypse Now mit Marlon Brando in der Hauptrolle spektakulär dargestellt wurden. Doch daneben gibt es andere Conrad-Klassiker, wie zum Beispiel Lord Jim, die immer wieder neu herausgegeben und übersetzt werden. In der Edition Palando des Argon Verlags erschien nun die Lesung des neu übersetzten Textes über den Seefahrer Lord Jim mit Christian Brückner als Interpreten. Mario Scala hat sich das angehört und seine Besprechung beginnt mit einem Ausschnitt der Lesung.
Er war ein, vielleicht 2 Zoll kleiner als 6 Fuß, kräftig gebaut und hielt direkt auf einen zu, die Schultern leicht gebuckelt, den Kopf vorgestreckt, der feste Blick von unten emporstarrend wie der eines angreifenden Stiers. Seine Stimme war tief, laut und sein ganzes Wesen offenbarte eine Art verbissener Selbstbehauptung, die nichts Aggressives hatte. Sie erschien als Notwendigkeit und richtete sich offenbar ebenso gegen ihn selbst wie gegen jeden anderen.
Er ist die deutsche Stimme von Robert De Niro, hat unzählige Hörbücher, Fernsehdokumentationen und vieles mehr gesprochen. Keine Frage, Christian Brückners Stimme ist unverkennbar. Ihr etwas rauer, kratziger Klang hat sich in so manchen Gehörgängen eingenistet. Derjenige, der, wie anfangs gehört, hier ausführlich in seiner kräftigen Erscheinung vorgestellt wird, heißt Jim oder Lord Jim, wie ihn alle nennen, und ist die Hauptfigur in Joseph Conrads Roman aus dem Jahre 1900. Im Mai diesen Jahres erschien nun eine neue Übersetzung von Conrads Klassiker von Michael Walter im Hansa Verlag, die auch dieser Lesung zugrunde liegt und die etwas zeitgemäßer und frischer ist und auch konkreter, denn in der alten Übersetzung war Lord Jim noch einfach ein Hafenagent, hier aber heißt es konkret und präzise ein Klarierungsagent. Mit Conrad geht es nämlich in die Welt der kolonialen Schifffahrt. Conrad selbst diente bei der französischen und der britischen Handelsmarine. Er arbeitete sich zum Kapitän hoch und befuhr die Flüsse des Kongo, bevor er sich zurückzog und Romane schrieb, die vollgepackt sind mit nautischen Kenntnissen, Erfahrungen auf See und den Untiefen der kolonialen Schifffahrt Europas auf den Flüssen Afrikas. Die Aufgabe eines Klarierungsagenten nun besteht in Folgendem.
Ein Klarierungsagent braucht für nichts unter der Sonne eine Prüfung abzulegen, aber er muss Geschick fürs Allgemeine besitzen und dies im Detail praktisch beweisen. Seine Arbeit besteht darin, unter Segel, Dampf oder Ruder andere Agenten auszustechen beim Wettrennen um jedes ankerbereite Schiff, dessen Kapitän fröhlich zu begrüßen, ihm eine Karte aufzudrängen, die Geschäftskarte des Schiffsausstatters, und ihn bei seinem ersten Landgang bestimmt, doch ohne viel Getue zu einem riesigen, höhlenartigen Laden zu lotsen, der voller Dinge ist, die an Bord eines Schiffes gegessen und getrunken werden.
Lord Jim fährt also nicht mehr zur See und schnell ist zu erfahren, warum. Er hatte auf dem Dampfer Patna angeheuert, als dieser havarierte und der Kapitän mit einigen Offizieren und Lord Jim sich in ein Boot rettete und den Rest an Besatzung und Passagieren auf einem vermeintlich sinkenden Schiff zurückließ. Ein vorbeikommendes Schiff rettete diese zwar, doch die Schmach der Flucht blieb. Der Kapitän und die anderen aus dem Fluchtboot entziehen sich des folgenden Prozesses vor einem Seegericht. Doch Jim stellt sich und verliert seine nautischen Patente. Seeromantik wird hier keine mehr beschrieben. Die Meuterer der Bounty ruhen längst auf ihrer Südseeinsel und auch Captain Ahab hat sich bereits auf dem Grunde des Meeres eingefunden. Der Seewolf Wolf Larsen wird zwar wenige Jahre später mit seiner Ghost noch einmal einen Hauch alter Herrlichkeit versprühen, doch bei Konrad dominiert die Last eintönigen Tagwerks. Heldentaten werden keine mehr vollbracht.
Nach 2 Ausbildungsjahren ging er zur See. Und als er die seiner Fantasie so vertrauten Regionen bereiste, fand er sie seltsamerweise bar jedes Abenteuers. Er machte viele Fahrten, erkannte die magische Monotonie einer Existenz zwischen Himmel und Wasser. Er musste sich der Kritik von Männern stellen, den Anforderungen der See und der prosaischen Härte des Tagwerks, das wohl Brot beschert, dessen einziger Lohn jedoch in der vollkommenen Liebe zur Arbeit besteht. Dieser Lohn blieb ihm versagt. Doch es gab für ihn kein Zurück. Denn nichts ist verlockender, desillusionierender und versklavender als das Leben auf See.
Konrad beschreibt die Welt der Häfen, des fernen Ostens, der Lager und Umschlagplätze für die Waren, die auf oft rostigen Seelenverkäufern um die Welt segeln. Er erzählt von finsteren Gestalten, Selbstmördern und von der Suche nach der Moral von der Geschichte. Denn neben dem äußeren Geschehen findet in der Seele von Lord Jim ein Kampf statt, der es mit denen auf den Weiten des Meeres aufnehmen kann. Und Christian Brückner weiß, dass die innere Dramatik in Konrads Roman ebenso aufwühlend ist.
Ich sah so deutlich, wie ich sie jetzt sehe, dass ich nichts tun konnte. Ich fühlte mich völlig kraftlos. Ich dachte, ich könnte genauso gut an Ort und Stelle stehen bleiben und warten. Ich glaubte, mir blieben nur noch wenige Sekunden. Plötzlich wurde kein Dampf mehr abgeblasen. Der Lärm, meinte er, hätte ihn halb wahnsinnig gemacht. Die Stille aber sei sofort beklemmend gewesen. »Glauben Sie, ich hatte Angst vor dem Tod?« fragte er grimmig und halblaut. Er klatschte mit der flachen Hand krachend auf den Tisch, ließ die Kaffeetassen tanzen. »Ich schwöre jeden Eid, ich hatte keine! Ich hatte keine! Bei Gott, nein!« Er richtete sich ruckartig auf und verschränkte die Arme.
Brückner macht keinen Unterschied zwischen der Havarie der Patna und dem moralischen Schiffbruch, den dieser junge Seefahrer erlitten hat. Beides wird gleichermaßen dramatisch vorgetragen. In dieser Lesung erstehen die Seefahrten der Kolonialzeit und schlägt das Herz der Finsternis auch tief drinnen in diesem Lord Jim. Die Tatsache, dass die 800 Passagiere der Patna letztlich doch gerettet wurden, ändert für ihn nichts an der Tatsache, dass er moralisch versagt hat, in dieser einen Minute, in der er sich zwischen dem Gang ins Rettungsboot und dem Bleiben auf dem havarierten Schiff entscheiden musste. Christian Brückner folgt diesen seelischen Abgründen, die sich in Jim auftun, und so versteht man, dass hier nicht nur eine Seefahrergeschichte, sondern eine der großen moralischen Erzählungen der Weltliteratur vorliegt.
Mario Scala über die Lesung Lord Jim von Joseph Conrad, aus dem Englischen von Michael Walter, gelesen von Christian Brückner. Es sind 3 MP3-CDs, 16 Stunden 48 Minuten Laufzeit ganz genau, zum Preis von knapp 40 Euro, erschienen im Verlag Argon, Edition Palando. Und als Hörspiel läuft Lord Jim übrigens am 25. und 26. Dezember in 4 Teilen frisch produziert, jeweils ab 14.04 Uhr und ab 17.30 Uhr hier bei uns in HR2 Kultur. Ja, lange ist es nicht mehr. Weihnachten steht quasi kurz bevor und vielleicht brauchen Sie noch dringend ein paar Geschenke. Wir haben auf hr2.de ein paar Hörbuch-Geschenketipps zusammengestellt. Es sind unsere Eigenproduktionen, die als Hörbuch erschienen sind und die finden Sie mit Ausschnitten zum Reinhören unter hr2.de. Und auch hier und jetzt möchten wir Ihnen weitere Hörbücher empfehlen. Dorothee Meyer-Karweg hat da mal ein paar ausgewählt. Um welche geht's denn?
Es sind Hörbücher, die wir im Laufe des Jahres vorgestellt haben und die mir besonders im Gedächtnis haften blieben. Ein paar jedenfalls davon. Es sind Geschenktipps für Hörspielfans, für Filmfreunde und für die, die sich schon jetzt auf die warme Jahreszeit freuen.
Dann beginnen wir doch mal mit den Hörbüchern für die Hörspielfans. Was haben Sie da mitgebracht?
Das ist ein Hörbuch, das gleichzeitig auch was ist für Freunde der klassischen Literatur. Es ist nämlich die Orestie nach Euripides, neu ins Deutsche deutsche Übertragung von Raoul Schrott, dem österreichischen Literaturwissenschaftler und Schriftsteller. Und für die Orestie hat Raoul Schrott zwei Tragödien von Euripides vereint, nämlich Elektra und Orestes. Kurz zum Inhalt: Klytämnestra bringt zusammen mit ihrem geliebten Aigisthos ihren Mann, den König Agamemnon, um. Elektra und Orestes sind die Kinder von Klytämnestra und Agamemnon, und Elektra will Orestes, ihren Bruder, nun dazu bringen, den Tod des Vaters zu rächen. Nicht nur Aigisthos, sondern auch die eigene Mutter soll er umbringen. Aber da zaudert Orestes noch.
Sollen wir unsere Mutter wirklich töten?
Überkommt dich etwa Mitleid? Wirst du etwa weich?
Gott, wie kann ich die töten, die mich geboren und gestillt hat?
Genauso wie sie den tötete, der dein Vater war und meiner.
Oh Gottes Licht, so viel Dunkles in deinem heiligen Ratschluss.
Weil dir plötzlich sein Orakel aberwitzig scheint, willst du für dich nun weise sein?
Er befahl, die Mutter zu töten und damit ein verbotenes Opfer. Als Muttermörder bin ich nicht mehr rein. Bin strafbar.
Den Vatermord ungesühnt zu lassen, steht gleichermaßen unter Strafe.
Tja, und da hörten wir als Orestes Michael Rotschopf und als Elektra Melika Vorotan. Das ist ein Hörspiel, das einen wirklich ergreift. Es ist modern inszeniert, aber doch nah am Ursprung. Und es geht hier um Moral, Rache, Selbstjustiz und auch Selbstzweifel. Ich finde es wirklich großartig produziert und auch sehr spannend. Und es ist ein Stoff, der immer aktuell bleibt.
Dann fasse ich nochmal zusammen. Orestie, so heißt das Hörspiel, nach Euripides in einer Übertragung von Raoul Schrott mit Melika Vorotan, Patrick Güldenberg, Corinna Harfuch und vielen anderen. 3 CDs, knapp 3 Stunden Hörzeit zum Preis von 22 Euro. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur, erschienen in der Hörverlag. Jetzt kommen wir, Dorothee Meyer-Karweg, zu Ihrem Tipp für die Filmfans.
Genau, das ist ein Hörbuch von und mit Werner Herzog, also dem Regisseur, Produzenten, Schauspieler und eben auch Autor. Im Frühjahr 2022 kam diese Autorenlesung seines Textes heraus mit dem etwas komplizierten Titel Vom Gehen im Eis, München, Paris, 23.11. bis 14.12.1974. Es sind Tagebuchaufzeichnungen von Werner Herzog und es geht um eine wichtige Episode in seinem Leben. Damals war, also 1974, war die von ihm bewunderte Filmhistorikerin Lotte Eisner schwer an Krebs erkrankt. Das war eine Nachricht, die Werner Herzog schwer erschüttert hat. Und damals fasste er einen Plan. Er will von München zu ihr nach Paris wandern und glaubt, sollte er die französische Hauptstadt zu Fuß erreichen, würde die von ihm verehrte Filmhistorikerin Lotte Eisner überleben. Gesagt, getan, er wandert und Lotte Eisner überlebt die Krebserkrankung. Auf der Wanderung durch diesen nasskalten Winter im Jahr 1974 schreibt Werner Herzog seine Erlebnisse und Eindrücke auf. Oft findet er gar kein Hotel, muss im Heuschober übernachten oder bei einfachen Bäuerinnen. Da hören wir mal einen Ausschnitt.
Die Küche ist sehr ärmlich, die Verhältnisse bedrückend, aber die beiden Frauen haben mir ohne Nachdenken einen Winkel zum Übernachten gegeben. Die eine verwunderte sich, was aus Freddy geworden sei. Der habe doch so schön gesungen und die Gitarre sei sein Freund gewesen. Eine kleine, rabenschwarze Katze ist hier. Sie hat einen kleinen weißen Fleck an der Schwanzspitze und versucht, Fliegen an der Wand zu fangen.
Was für eine Stimme. Ich finde, dieser Text ist heute noch hörenswert, weil er eben auch zeigt, dass die größten Abenteuer direkt vor der Haustür liegen können und weil Werner Herzog Landschaften und Menschen sehr filmisch wahrnimmt und beschreibt und eben, weil er so eine beeindruckend präsente, erdige Stimme hat. Und die beweist er auch in dem neuen Hörbuch Jeder für sich und Gott gegen alle, indem er seine Lebenserinnerungen vorträgt. Auch dazu ein kurzer Ausschnitt.
Wohin hat es einen, mich, das Schicksal verschlagen? Wie hat es dem Leben immer neue Wendungen gegeben? Vieles, sehe ich, ist aber auch konstant. Eine Vision, die mich nie verlassen hat und wie bei einem guten Soldaten auch das Gefühl für Pflicht, Loyalität, Courage. Ich wollte immer Außenposten halten, die von allen anderen schon fluchtartig verlassen worden sind.
Zwei Hörbücher also von Werner Herzog. Vom Gehen im Eis, München, Paris, 23.11. bis 14.12.1974. Die ungekürzte Autorenlesung gibt's auf einer MP3-CD mit einer Dauer von gut 4 Stunden für 18 Euro bei Roof Music im Label Tacheles. Und Werner Herzogs Erinnerungen, Jeder für sich und Gott gegen alle, sind auf 2 MP3-CDs ebenfalls bei Roof Music Tacheles erschienen und kosten 26 Euro. Die zugrunde liegenden Bücher sind im Hansa Verlag erschienen. Und jetzt, Dorothee Meyer-Karweg, haben Sie ja schon angekündigt, haben Sie noch was für die Sonnenhungrigen dabei?
Genau, ein Hörbuch von und mit dem Journalisten und Autoren Axel Hacke mit dem Titel »Ein Haus für viele Sommer«. Und darin beschreibt er Erlebnisse in und um sein Ferienhaus auf einer Insel in Italien, wo er viele Wochen im Jahr verbringt. Und er schreibt von Begegnungen mit Einheimischen und dem Lebensgefühl dort im Süden und seiner ersten Olivenernte und von seinem Fiat 500, den er und seine Frau dort unten fahren. Es ist ein Fiat, den er versucht, unter sachkundiger Beobachtung der Nachbarn in die enge Einfahrt seiner Kantine, einer Art Garage, zu bugsieren.
Nach etwa 10 Minuten ist es mir gelungen, den Wagen so quer zu stellen, dass weder vorne noch hinten auch nur der geringste Raum ist. Die hintere Stoßstange berührt die Mauer des Hauses von Pietro, die vordere das des Nachbarn. Das Auto klemmt wie ein fester Pfropfen quer in der Gasse. Wahrscheinlich für immer. Ein Denkmal des lächerlichen Deutschen, der versucht hat, einen Cinquecento in seine Garage zu fahren. Wie zum Teufel sollte man es da wieder wegbekommen? Dammi una mano, sagt der Nachbar, hilf mir mal. Er fasst die vordere Stoßstange rechts, ich links. Pietro, der inzwischen die Treppe heruntergekommen ist, und l'altro Pietro tun das Gleiche mit der hinteren Stange. L'altro Pietro legt dafür nicht mal seine Zeitung beiseite, sondern behält sie unter den Arm geklemmt. Wir heben den Wagen an und stellen ihn längs in die Gasse. Es geht ganz leicht. Das liegt daran, dass dieses Auto ganz leicht ist. »Soll ich mal?«, fragt l'altro Pietro. »Bitte«, sage ich, »bitte«. Und nochmal leise, »bitte«. Er setzt sich ins Auto, wirft die Republika auf den Beifahrersitz, fährt es knapp an der Hauskante vorbei auf die Tür zu, schlägt kurz davor ein und bugsiert den Wagen, ohne einmal zu bremsen, in die Kantina.
Ja, danach wollen es natürlich alle anderen auch probieren und allen anderen gelingt es, allen bis auf Axel Hacke selbst. Es sind wunderbare Episoden, die natürlich davon leben, dass sich Axel Hacke hier selbst als Antihelden beschreibt und zu viel Selbstironie fähig ist. Es ist ein sehr entspannendes Hörbuch mit philosophischen Einsprengseln. Also damit kann man sich gut auf die warme Jahreszeit einstimmen.
Und die kommt ja ganz bestimmt. Ein Haus für viele Sommer, so heißt dieses Hörbuch von Axel Hacke, eine Autorenlesung. 2 MP3-CDs, 6 Stunden, 54 Minuten Hörzeit zum Preis von 20 Euro. Und dieses Hörbuch ist im Kunstmann Verlag erschienen. Das waren unsere Weihnachtstipps. Wer nach mehr sucht, der wird im Podcast-Angebot der Hörbuchzeit auf hr2.de oder in der Audiothek unter dem Stichwort Hörbuch fündig. Aber wir haben ja selbst auch viele wunderbare Hörspiele und Lesungen als Hörbuch herausgebracht und die finden Sie auf hr2.de unter unseren Weihnachtsgeschenketipps. Und jetzt kommen wir zu unserem wöchentlichen Kinderhörbuch. Es geht um ein Hörbuch, das Kindern die klassische Musik näherbringen möchte. Der Titel lautet »Große Klassik, kinderleicht« und wurde von Bert-Alexander Petzold zusammen mit der Wochenzeitung »Die Zeit« herausgegeben. Bert-Alexander Petzold ist geschäftsführender Gesellschafter des Amor Verlags, der 2007 in Leipzig gegründet wurde. Und dieser Verlag hat es sich auf die Fahnen geschrieben, Kindern und Jugendlichen spielerisch und unterhaltsam kulturelle Bildung näherzubringen. In vielen der Produktionen geht es um klassische Musik, die Kindern ab 4 Jahren schmackhaft gemacht werden soll. Und das verspricht ja auch diese Box, Dorothee Meyer-Karweg. Was ist denn darauf enthalten?
Ja, erstmal der Begriff klassische Musik wird hier umgangssprachlich verwendet. Das heißt, es geht generell um europäische Kunstmusik. Und die CD-Box enthält insgesamt 5 CDs. Eine CD mit Wolfgang Amadeus Mozarts Zauberflöte, dann eine mit Werken von Clara Schumann und Zeitgenossen, dann Peter Tschaikowskis Zauberballett Der Nussknacker, Camille Saint-Saëns Musikfantasie Der Karneval der Tiere und George Gershwins Rhapsody in Blue, also sehr unterschiedliche Kompositionen.
Und wie wird da vorgegangen? Wie versucht man denn diese Musik jetzt den kleinen Hörern nahezubringen?
Ja, da werden Ausschnitte aus den musikalischen Werken verwoben mit Texten. Texten, die zum Teil die Stücke erklären, wie beispielsweise bei Der Nussknacker. Oder es werden Ausschnitte aus den Musikstücken mit Ausschnitten aus dem Leben der Komponistinnen und Komponisten verwoben. Das gilt beispielsweise für die CD über Clara Schumann. Ja, und dann gibt's ein paar Mischformen, also bei der Zauberflöte von Mozart beispielsweise. Und am Schluss der CDs gibt's immer noch mal jeweils eine kurze Biografie zu den Künstlern.
Wer spielt das Ganze denn ein und wer trägt die Texte vor?
Also die Texte werden gelesen von der Schauspielerin Antje Hamer und dem Schauspieler Luca Zamperoni. Das ist tatsächlich der Bruder vom Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni. Und die Musik wird gespielt von unterschiedlichen Orchestern, oft aus Osteuropa.
Hören wir doch mal ein paar Beispiele. Ich bin jetzt wirklich neugierig geworden. Was haben Sie ausgewählt?
Ein Musikstück, das für Kinder geradezu gemacht zu sein scheint. Camille Saint-Saëns Karneval der Tiere. Der Text wird gelesen von Luca Zamperoni und die Musik gespielt vom slowakischen Radiosymphonieorchester Bratislava. Und da hören wir einen Ausschnitt.
Konzert der Vögel. Der Wind hat die Regenwolken weggeweht. Die sanfte Melodie des Pandas hat viele Vögel zum See gelockt. In den hohen Baumwipfeln haben sie die schöne Musik zuerst gehört. Alle wollen gemeinsam helfen und dem Kuckuckskind Unterricht in der freien Natur geben. Ob das gut geht? Damit beim wilden Geflatter der gefiederten Freunde überhaupt ein Ton gemeinsam erklingt, gibt die Kängurumutter diesen vor. Sie kann nicht nur hoch springen, sondern auch virtuos auf der Querflöte spielen. Ihr kleines Känguru-Baby klatscht vergnügt mit. Die Igel begleiten sie mit Violine und Cello. Frau Tukan ist ganz aufgeregt. Sie möchte heute unbedingt Frau Kuckuck beweisen, dass ihre Tochter längst schon das Singen gelernt hat. Das Zwitscherkonzert kommt gut an und Hühner und Hahn spenden beeindruckt Applaus.
Und das war ein Ausschnitt aus dem Karneval der Tiere. Und als weiteres Beispiel hören wir ein kurzes Stück aus Clara Schumann, Triumph in London, eine Pianistin begeistert. Und bei dieser CD steht die Biografie im Vordergrund. Das heißt, erzählt wird von der Jugend mit dem strengen Vater, der Clara zum Kinderstar aufbauen will. Und dann lernt sie im Haus des Vaters Robert Schumann kennen und lieben. Und hier hören wir als Interpretin der Texte Antje Hamer.
Clara komponiert nach ihrer Norddeutschland-Tournee im April 1835 immer öfter eigene Klavierstücke. Robert nimmt sich ihre Romance und schreibt sie um, lässt daraus etwas ganz Neues entstehen. Wie schade nur, dass er kein Konzertpianist werden kann. Sein Mittelfinger ist inzwischen unbeweglich. Dafür komponiert er himmlisch. Und spielen kann doch ich, denkt Clara. Jetzt bloß keine Stufe knarrt. Als Clara bei Kerzenschein leise die Treppe hinunterschleicht, wartet Robert auf sie. »Clara«, flüstert er.
Sie küsst ihn schnell, bevor sie wieder in ihr Zimmer huscht. Clara ist überglücklich.
Clara ist überglücklich, aber Claras Vater will die Verbindung von Clara und Robert Schumann auseinanderbringen, was letztendlich nicht gelingt. Die beiden heiraten und nach Roberts frühem Tod feiert Clara Schumann dann allein und eigene Triumphe, zum Beispiel mit Auftritten in London. Wir hörten als Musik eine Komposition von Clara Schumann, und zwar Romance Varié Opus 3. Wer da spielt, konnte ich leider nicht erkunden. Bei der CD über Clara Schumann spielen verschiedene Musiker je nach Stück, und auf der CD steht, dass die Interpreten im Internet genannt werden, aber unter der Adresse konnte ich leider nichts finden.
Jetzt haben wir ja gerade die Musik und den Text sozusagen miteinander verwoben gehört. Ich hätte jetzt auch eher erwartet, dass das Musik von Robert Schumann war, weil darüber gerade gesprochen wurde. Tritt da die Musik nicht zu sehr in den Hintergrund?
Ja, Ihre Frage deutet das schon an. Also dieses Miteinander hat mich schon auch zum Teil gestört. Es gibt dann aber auch eben, wie gesagt, längere Passagen, wo man nur die Musik hört. Das wechselt sich dann ab.
Wie gefallen Ihnen die Interpreten?
Also im Prinzip machen sie ihre Sache ganz gut, aber beide könnten doch noch ein bisschen lockerer werden. Das klingt mitunter ein bisschen steif. Die Idee aber, klassische Musik Kindern näher zu bringen, die finde ich schön. Und diese Verbindung zwischen Biografie und den Kompositionen, die finde ich auch gelungen. Die CDs haben auch jeweils eine angemessene Länge für kleinere Kinder, nämlich so um die 40 Minuten. Wobei empfohlen werden die CDs ja für Kinder ab 4. Und das finde ich schon ein bisschen früh. Das muss man dann einfach ausprobieren. Für Erwachsene sind sie jedenfalls auch interessant. Die können mit den CDs auch noch ein paar Hintergrundinformationen zu den Stücken und zu den Komponisten erfahren.
Ja, man lernt nie aus und ist bestimmt immer viel Information dabei. Ganz herzlichen Dank, Dorothea Meyer-Karweg. Das Kinderhörbuch, das wir heute vorgestellt haben, heißt Große Klassik, Kinderleicht, herausgegeben von Bert Alexander Petzold. Eine inszenierte Lesung mit Musik, gelesen von Antje Hammer und Luca Zamperoni. Empfohlen für alle ab 4 Jahren und natürlich für die ganze Familie. Es sind 5 CDs, circa 3,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 48 Euro. Erschienen im Amor Verlag in Zusammenarbeit mit Die Zeit. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Für heute verabschieden sich
Dorothea Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.